Deutschlandfunk, Europa heute.
In einigen Stunden treffen sich die Außenminister der Nordatlantischen Allianz in Brüssel. Und dabei hätte es endgültig soweit sein sollen. Nach Finnland wollte die NATO auch Schweden aufnehmen. Nun sitzt die schwedische Delegation im Hauptquartier zwar mit am Tisch, NATO-Mitglied kann Schweden aber immer noch nicht werden, weil die Türkei und auch weil Ungarn die Aufnahme blockieren. Wird das zum Dauerzustand? Darüber habe ich gerade mit der Politologin und Publizistin Stefanie Babst gesprochen. Sie hatte bei der NATO lange in führenden Funktionen gearbeitet und kennt die Abläufe dort genau. Auch der Krieg in der Ukraine war Thema unseres Gesprächs. Zunächst habe ich Stefanie Babst jedoch gefragt, ob sich die NATO in wichtigen strategischen Fragen überhaupt noch einigen kann.
Die NATO bemüht sich ja um Geschlossenheit, aber unter der Oberfläche gibt es seit einiger Zeit deutliche politische Risse und die werden natürlich nicht besser, indem man nach wie vor sehr populistisch-nationalistische Regierungen sowohl in der Türkei, in Ungarn, in der Slowakei und vielleicht sogar jetzt auch in den Niederlanden hat und eine Großmacht, nämlich die USA, die sich im Wahlkampf befindet. Das alles wird es nicht einfacher machen, den Konsens zu finden.
Die Entscheidung darüber, wer zur NATO dazugehören soll, ist ja eine ganz grundsätzliche und eine ganz wichtige Frage. Welche Möglichkeiten bleiben den NATO-Staaten, die für den Beitritt Schwedens sind, derzeit Druck auszuüben oder den Beitritt durchzusetzen?
Also ihnen bleibt im Prinzip nur der weitere Appell an die beiden Staaten, deren nationale Parlamente noch nicht ratifiziert haben. Das ist die Türkei und Ungarn. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass sich die verteidigungspolitische Lage Schwedens durchaus verbessert hat, nachdem Finnland der NATO beigetreten ist. Schweden ist ja im Ostseeraum von NATO-Mitgliedern umgeben und hat auch eine Reihe bilateraler Sicherheitsgarantien mit eben diesen Mitgliedern abgeschlossen. Moskau wird sich also hüten, Schweden militärisch anzugreifen. Aber als Ostseeanrainerstaat wird es sicherlich auch in Zukunft auf sich aufmerksam machen wollen und weitere hybride Testballons starten.
Wie gefährlich ist es für die Ukraine in ihrem Krieg mit Russland, dass sich die NATO über ihre Haltung hier, aber auch über die Unterstützung für die Ukraine nicht vollends einig ist?
Also wir haben ja heute auch bei den Außenministertagungen einmal mehr wahrscheinlich eine Debatte darüber, wie die NATO-Mitglieder die Ukraine langfristig unterstützen können. Und hier scheint es mir zumindest zwei, drei wirklich grundsätzliche Probleme zu geben. Das eine ist der bereits von mir angesprochene mangelnde Wille in einigen dieser Mitgliedstaaten, besonders natürlich in Ungarn, der Türkei, vielleicht sogar auch in Zukunft in den Niederlanden und in der Slowakei. Aber wir haben darüber hinaus auch ein strukturelles Problem, denn gegenwärtig gibt es ein, wie ich finde, komplett unübersichtliches Patchwork von multi- und bilateralen Foren, Organisationen und Prozessen, die die Ukraine militärisch unterstützen sollen. Aber diese Prozesse sind alle nicht miteinander verknüpft. Sie sind nicht transparent. A weiß nicht unbedingt, was B macht. Die Europäische Union unterstützt die Ukraine. Die NATO tut das durch ihr Comprehensive Assistance Package. Dann gibt es die sogenannte Rammstein-Gruppe. Dann gibt es die Security Assistance Group unter dem US-Kommando in Wiesbaden. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch bilaterale Sicherheitsabkommen oder Prozesse, die sich um bestimmte Fähigkeiten der Ukraine so ranken, wie beispielsweise diese F-16-Koalition. Und alle diese ganz unterschiedlichen Prozesse sind eben nicht wirklich gut miteinander koordiniert. Und auffällig ist natürlich auch, dass es hier keine systematische Einbindung der Rüstungsindustrie gibt. Und die ist natürlich ganz wichtig, damit es überhaupt eine langfristige, auch rüstungspolitisch solide, abgebildete Entwicklung von militärischen Fähigkeiten zugunsten der Ukraine gibt.
Ja, wenn man genau hinschaut, wirkt es in der Tat sehr unübersichtlich. Sie fordern auch eine strategische Diskussion der NATO. Warum wäre das so wichtig? Dieses Wort Strategie wird ja oft benutzt, ist aber selten erklärt.
Nun ja, also das, was die NATO seit 20 Monaten tut, ist sozusagen eine Ad-hoc-Unterstützung für die Ukraine, ohne dass sie eine strategische Zielsetzung gegenüber Russland verfolgt oder gar weiter auch ausbuchstabiert, wie sie sich eigentlich das Verhältnis gegenüber der Ukraine in unterschiedlichen Szenarien vorstellt. Und Die Verbündeten scheuen von einer solchen Diskussion zurück, vor allen Dingen natürlich mit dem Argument, die USA befinden sich im Wahlkampf und man will da also jetzt nicht noch eine Strategiediskussion einbinden. Und darüber hinaus gibt es auch unterschiedliche Ansichten innerhalb der Bündnismitglieder. Man will also den ohnehin schon ja vorhandenen Dissens nicht noch öffentlich deutlicher machen. Aber unterm Strich ist es natürlich so, dass wenn Sie also einen Staat ausrüsten wollen in einem laufenden Krieg und Sie haben keine Strategie, wie Sie das eigentlich in Zukunft weiter gestalten wollen, wie das Verhältnis zu Russland aussehen soll, dann macht das, wie ich finde, wenig Sinn. Deshalb plädiere ich dafür, dass die NATO sich wirklich jetzt daran setzt, eine robuste und langfristige Eindämmungsstrategie, eine Containment-Strategie gegenüber Russland auf den Weg zu bringen, ungeachtet der jeweiligen politischen Diskussion in den Mitgliedstaaten.
Das war die Politologin und frühere NATO-Mitarbeiterin Stefanie Babst. Mit ihr habe ich über das Außenministertreffen der Allianz in Brüssel gesprochen.